Die ersten paar Wochen war es sehr leicht. Wir haben versucht, miteinander Sex zu haben und das hat nicht funktioniert auf seiner Seite. Ich hatte für sehr lange Zeit nichts von diesem Sexualleben und ich bin da ganz klar über meine Grenzen gegangen. Nach unserer ersten Nacht sind wir am nächsten Tag zum Brunch gegangen und da saß ein sehr junges Mädchen, 16, 18 Jahre alt. Er hat sie nicht angeschaut, er hat sie angestiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei mir schon eine potenziell lebensverkürzende Krankheit diagnostiziert, Krebs. Mein Ex-Freund hat das quittiert mit dem Satz: Ich bin froh, dass du keine Chemo bekommst. Mit Glatze würdest du wirklich sehr komisch aussehen. Ich kam nach Hause und mein Ex-Freund hat die Wohnung gelassen und ist auf eine Grillparty. Und ich war in dieser neuen Wohnung. Ich habe mich extrem allein gefühlt und auch verletzt und schwach. Ich durfte mich ja auch teilweise nicht bewegen. Und ich habe dann in der Wohnung eine Panikattacke bekommen, bin umgefallen, er war nicht da und bin dann notfallmäßig ins Spital gekommen, weil sich die Nähte gelöst hatten. Als ich auf dem OP-Tisch lag, hat er Selfies von sich gemacht, wie fertig er aussieht vom Umzug und hat das gepostet. Ich muss sagen, dass ich aus der ersten gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin und wir dann wieder zusammengekommen sind.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. In diesem Podcast erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten. Geschichten, die oft lange im Verborgenen geblieben sind und die wir hier gemeinsam sichtbar machen. Die heutige Geschichte kommt von Lisa und sie berichtet davon, wie schwer es war, während einer bedrohlichen Erkrankung nicht nur gegen körperliche Schwäche anzukämpfen, sondern gleichzeitig mit einem Partner zu leben, der ihr die dringend nötige Unterstützung verweigerte. In dieser Episode geht es um den Umgang mit Krankheit in einer toxischen Beziehung, um Intimität und um die Frage, warum es so schwer ist, sich endgültig zu lösen. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. Nach jeder Erzählung hier im Podcast ordne ich zentrale Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen können. Bitte achte beim Hören gut auf dich und wenn dir die Inhalte zu nahe gehen, dann mach eine Pause oder hör die Folge gemeinsam mit einer vertrauten Person an. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz meines Gastes geändert. Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du bereit bist, deine Geschichte im Podcast zu teilen. Magst du zu Beginn einmal verraten, was dich dazu bewogen hat, heute hier zu sein und über deine Geschichte zu sprechen?
Ja, sehr gern. Ich bin vor einigen Wochen auf deinen Podcast aufmerksam geworden und eine Beschreibung deines Podcasts oder die Beschreibung, die du drin hast, jetzt sprechen wir, das hat mich sehr angetan. Und natürlich auch die Geschichten, die erzählt werden, die nehmen einen mit. Und ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, bei der ich hoffe, wenn die Menschen das hören, dass sie da ein bisschen was mitnehmen in Bezug auf eigene Gesundheit oder wie ist es mit einem, ich möchte mal sagen, speziellen oder auch antagonistischen Menschen zusammen zu sein, wenn man erkrankt, wie sich das verhält und was ich auch mit auf den Weg geben möchte.
Dankeschön, Lisa. Dann lass uns doch einfach mal ganz am Anfang starten. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Wir haben uns über gute Bekannte kennengelernt auf einer Feier. Ist fast schon altmodisch, aber so war es. Also wirklich, wir saßen am gleichen Tisch und haben uns einen Abend lang wirklich sehr gut unterhalten, haben dann auch Telefonnummern ausgetauscht und ja, so ging das dann weiter und ich war zu der Zeit solo und ich muss auch gestehen, ich wollte gerne eine Beziehung, ich wollte den Status gerne ändern und er war sehr nett und zuvorkommend, höflich und ja, und so hat sich das dann entwickelt. Genau.
Magst du uns da mal mitnehmen? Wie hat sich das entwickelt? Wie war so die Anfangszeit bei euch? Was ist dir da noch in Erinnerung?
Ja, also Die ersten paar Wochen, wo alles noch so ein bisschen in der Schwebe war, war es sehr leicht, muss ich sagen. Es war leicht physisch, ohne großes Tamtam. Was ich sagen muss, wir sind gleichaltrig, aber ich habe ihn für viel jünger geschätzt, das muss ich sagen. Er kam auch sehr, sehr jugendlich und unbedarft drüber, was es damit auf sich hat. Da werde ich später noch drauf zurückkommen. Wir haben sehr viel miteinander unternommen und auf einmal wurde es dann, muss ich sagen, schlagartig ernst, weil es bahnten sich dann natürlich auch Bedürfnisse an, sich körperlich auszutauschen. Und da kamen dann auch schon die ersten Probleme, muss ich sagen. Wir haben dann auch gesprochen, also wir haben versucht, miteinander Sex zu haben und das hat nicht funktioniert auf seiner Seite und wir haben dann drüber gesprochen und er meinte, ja, er wäre sehr aufgeregt und hätte jetzt nicht so viel Erfahrung, zumal ich eine der ersten Frauen wäre, mit denen er sich für längere Zeit trifft. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, da hätten die roten Glühbirnen schon leuchten müssen. Aber klar, jeder hat eine andere Lebensgeschichte und ist dann auch ein bisschen drauf eingegangen. Und er hat mir eben erzählt, dass es sich für ihn nie ergeben hatte, dass er eine längerfristige Beziehung hat. Und dass er auch von, wie will ich sagen, von den Erfahrungen her digitalen Sex vorgezogen habe. Also was ich hier meine, sind pornografische Inhalte. Und er ist dann nicht wahnsinnig in die Tiefe gegangen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, Pornos gucken. Und wie gesagt, jeder hat ja seine eigene Lebensgeschichte. Da probieren wir mal weiter. Und das hat aber dann auch wirklich nicht funktioniert, muss ich sagen. Und da hat sich bei mir nach einigen Malen wirklich auch, wie will ich sagen, Selbstzweifel eingestellt, ne? Obwohl ich eigentlich gar nicht der Typ dafür bin für so Selbstzweifel. Und ich habe ihn dann auch noch mal darauf angesprochen, ja, was machen wir jetzt, weil so funktioniert es nicht, oder? Und er ist dann auch zum Arzt gegangen, weil ich habe zu ihm gesagt, vielleicht ist ja körperlich etwas, oder? Vielleicht stimmt körperlich etwas nicht, das kann sein. Und er ist dann erst zum Hausarzt gegangen und wurde dann zum Urologen weiter verwiesen und da wurde nichts gefunden und dann ging es zum Neurologen. Und ich habe ihn da begleitet auf diesem Weg. Also es war nichts Auffälliges, es ist nichts gefunden worden. Und dann hat man sich dazu entschieden, also dann mit dem Hausarzt wieder, dass er Viagra bekommt. Und auch damit wurde es nicht sehr viel einfacher, muss ich sagen. Und dann habe ich mal zu ihm gesagt, jetzt müssen wir mal Tacheles reden, was ist da los? Ich meine, man möchte niemanden fertig machen, wenn da eine Dysfunktion ist, ist ja immer so eine Sache, oder? Da finde ich nicht, dass man sich drüber lustig machen muss. Und dann hat er aber, wie will ich sagen, gezwungenermaßen ausgepackt. Also hier ging es nicht nur darum, dass manchmal Pornos konsumiert wurden. Hier war eine handfeste Pornosucht hinten dran. Und es ist wie bei anderen Süchten. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen vorgreife. Also das ist nicht nur, ich gucke mir am Abend ein Porno an und komme dann quasi zum Höhepunkt. Das wird immer härter und das wird immer mehr. Also wenn man sich auch mal in so Pornosuchtforen kundig und schlau macht, das geht dann also wirklich. Das ist dann auch nicht mehr schön für die Betroffenen, muss ich sagen. Und ich muss dann auch sagen, als er mir erklärt hat, wie das bei ihm so ist, eben, dass er nach Feierabend da 4 bis 5 Stunden konsumiert. Und ja, das hat mich angeekelt, ja.
Das heißt, er hat konsumiert und masturbiert
Ja.
und war dann nicht in der Lage, im realen Leben mit einer realen Partnerin, in dem Fall mit dir, sexuell aktiv zu werden. Das hat ihn nicht angetörnt oder was würdest du sagen, woran lag das dann letztendlich? War er da so abgestumpft also mechanisch abgestumpft oder was war da aus deiner Perspektive der Grund?
Absolut, er ist mechanisch abgestumpft. Also auf der einen Seite, weil da wirklich jemand aus Fleisch und Blut war und zweitens, weil die Realität für mich, muss ich sagen, Gott sei Dank nie mit dem übereinstimmt. was da angeguckt wird. Und bei allem Verständnis muss ich sagen, dass ich da wirklich sauer geworden bin, weil er mich nicht darüber in Kenntnis gesetzt hat, auch bei den ganzen, bei dem Gang zum Arzt, zum nächsten Arzt und nochmal zum nächsten Arzt. Und er wusste, dass ich mir Gedanken drüber mache. Er wusste, dass mir das nicht gut tut. Also ich hätte mich wirklich sehr darüber gefreut, wenn er, das ist jetzt freundlich ausgedrückt, wenn er mich da vorher in Kenntnis gesetzt hätte. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Das ist mein Wertesystem. Entweder du sorgst dafür, dass das besser wird, oder wir müssen hier getrennte Wege gehen. Ich gehe mit dir auch in eine Therapie, ist alles überhaupt kein Thema, aber das muss besser werden. Und er hat mir das hoch und heilig versprochen. Und ja, so sind wir dann mal weitergefahren. Und dann nach circa 4 Monaten hatten wir das erste Mal dann Sex. Das hat dann funktioniert. Und was ich aber sagen muss, von Anfang an, ich war mit meiner Aufmerksamkeit so bei ihm, und dass das kommt, hält und auch durchgehalten wird. Ich hatte für sehr lange Zeit nichts von diesem Sexualleben. Und was ich auch in der Rückschau sagen kann, ich bin da ganz klar über meine Grenzen gegangen. Etwas, was ich auch nicht schön fand, nach unserer ersten Nacht sind wir am nächsten Tag zum Brunch gegangen. Und da saß ein sehr junges Mädchen, 16, 18 Jahre alt, und er saß neben mir. Und sie war sehr leicht bekleidet, und er hat sie nicht angeschaut. Er hat sie angestiert. Also das war unsere erste Nacht. Und ich habe ihn auch darauf aufmerksam gemacht, weil wir haben die 40 schon überschritten. Und ich finde das dann auch ein bisschen irre, wenn man einen Menschen anguckt, der 16 bis 8, also oder 16 bis 18 Jahre alt ist oder quasi auch die Tochter sein könnte. Da hat sich bei mir was geregt.
Dieses sehr junge Mädchen, das entspricht ja wahrscheinlich doch mehr dem Typus in Anführungsstrichen Frau, den er in diesen Videos sehr viel gesehen hat. Und das ja wahrscheinlich ein Schema, Weiblichkeit, Sexualität zu verbinden mit einem sehr jungen und häufig ja auch sehr in Anführungsstrichen gut proportionierten Körper. Und frischer, straffer, junger Haut, das ist ja häufig das, was dann in solchen Filmen auch vielfach konsumiert wird. Wie ging es dir dann damit, als du das gesehen hast?
Ich habe das damals noch gar nicht verknüpft, später dann sehr wohl, eben, dass er das mit verknüpft hat. Aber an diesem speziellen Morgen, als wir endlich mal körperlich miteinander im Austausch, erfolgreich miteinander im Austausch gewesen sind, da hat mir das wehgetan. Das war nicht Eifersucht, das war einfach nur, muss das jetzt sein? Ich habe ihn auch darauf angesprochen, und ich muss sagen, ab diesem Zeitpunkt wollte er mit mir, ich habe ihn auch öfters gefragt, was konsumierst du, oder damit ich mir ein bisschen was drunter vorstellen kann, oder was hast du konsumiert? Er hat mir ja versprochen, da war ich damals auch sehr blauäugig, dass er das nicht mehr tut. Ich hatte das nicht verknüpft, eben später schon. In dem Moment war nur die Verletzung da, weil nach 4 Monaten endlich mal nach dieser Odyssee ein schönes Erlebnis in dieser Hinsicht, und dann so war es am nächsten Tag. Und ich muss sagen, das blieb kein Einzelfall, das wurde die Regel. Also es wurde wirklich so schlimm, dass ein Gang ins Schwimmbad, und ich muss sagen, ich bin auch eine attraktive Frau, wenn ich das so sagen darf, und mir ging es nie drum, ich kann mich nicht als über 40-Jährige mit einer jungen Frau oder gar mit einem Mädchen vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten, und da darf ich auch nicht eintauchen, und ich habe das den Frauen auch nie zum Vorwurf gemacht. Aber es wurde ein Spießrutenlauf für Monate, und ich habe ihn immer drauf angesprochen, und er hat zu mir gesagt, das wäre meine Eifersucht, ich soll drüber wegkommen, wir sind im Jahr 2000 so und so viel. Ja, da muss man einfach ein bisschen offen sein. Das war seine Reaktion da dazu. Ich habe mich dann eben aufgrund dessen, weil er nicht mit mir sprechen wollte, habe ich mich kundig gemacht bei einer Suchmaschine, habe mal Pornosucht eingegeben, Pornografiesucht, und habe mich da eben ein bisschen schlau gemacht. Und wie gesagt, ich möchte diese Menschen nicht verurteilen. Und trotzdem war ich auch bei den Erfahrungsberichten von den Betroffenen selber schon ein bisschen schockiert, weil die Inhalte, die da zum Teil konsumiert werden, sind meines Erachtens sehr, und also wenn ich jetzt von heterosexueller Richtung herkomme, sehr frauenverachtend und entmenschlichend. Und das geht klar gegen mein Wertesystem. Es ist schade, wenn jemand so eine Sucht entwickelt hat, aber ich muss auch ganz klar sagen, da muss eine Grenze gezogen werden. Das hat mich wirklich auch verstört. Und was ich auch gefunden habe in diesen Foren, waren Stimmen von Frauen, die sich sehr schlecht gefühlt haben. Und hier auch eine kleine Geschichte. Ich habe mich relativ schnell einer Bekannten offenbart, habe ihr gesagt, hab ihr erzählt, und auch ihre erste Reaktion war: Ach, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau. Und was da in Gang gesetzt wird, ist eine Spirale des Selbstzweifels. Und das war die erste Spirale des Selbstzweifels. Und eben auch wieder eine Rückschau: Man soll es nicht machen, hinterher ist man immer schlauer. Das war eine, also wirklich knallige Red Flag. Da hätte ich wirklich aufhören müssen. Zumal es dann durch Zufall rauskam. Wir waren in einem Shoppingcenter, und da war auch ein Erotikstore drin. Und dann fragte er mich, das war wirklich sehr eigentümlich, da fragte er mich, ob wir da reingehen und uns von Pornos die Titel angucken und Witze drüber machen. Das ist nicht gelogen. Ja, genau, sehr kindisch, ne? Und wir saßen da, und dann hinterher habe ich gesagt: Nee, für sowas habe ich jetzt wirklich keine Zeit, noch keine Lust. Wir saßen dann im Auto, und dann hat es bei mir im Hirn gerattert. Und dann weiß ich noch, ich bin rechts rangefahren, gucke ihn an und sage: Schaust du noch Pornos? Hat er nichts gesagt. Dann habe ich gesagt: Ich möchte jetzt von dir wissen, ob du das noch konsumierst. Du hast mir versprochen, du tust es nicht, oder du gehst mit mir in Therapie, dass wir das gemeinsam angucken. Und nach vielem Hin und Her hat er zu mir gesagt: Ja, er macht es nach wie vor fast täglich. Und das war ein Vertrauensbruch allererster Güte. Und wenn sich jetzt viele Leute fragen, warum ist sie nicht gegangen, man darf davon ausgehen, das habe ich mich hinterher auch gefragt. Aber ich bin nicht gegangen. Ich bin den Weg weiter mit ihm fortgeschritten.
Hat er in dem Moment wieder beteuert, dass er es lassen wird? Hat er da,
Nein, nein, hat er nicht. Er hat zu mir gesagt: Ja, er hätte wohl mir das versprochen, aber wir hätten nie richtig darüber gesprochen, wie wir das organisieren. Und diese Ausrede, wir haben es nie richtig besprochen miteinander, die sollte in den folgenden Jahren bei allem kommen, was als Kritik oder auch als Streitpunkt von meiner Seite zu ihm angesprochen wurde. Das war immer: Wir haben nicht richtig darüber gesprochen, du hast mich überrumpelt, ich wollte das eigentlich gar nicht zusagen, und so weiter und so fort. Genau. Nein, Beteuerungen kamen nicht mehr.
wie ging es dann weiter in eurer Beziehung?
Wir sind dann in Paartherapie gegangen, so ging es weiter. Und da möchte ich eben auch sagen, dass das ein sehr zweischneidiges Schwert ist, wenn man mit einem Menschen hingeht, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, dass da vielleicht was Ungesundes dahinter steckt. Mein Ex-Freund, das weiß ich heute, da konnte wirklich verschiedene Masken aufsetzen und in 0, nix in eine andere Rolle springen. Und wir sind ja eigentlich wegen des Problems Pornografiesucht, unter anderem sind wir dahin, und auch wegen diesem Vertrauensbruch, der bei mir stattgefunden hat. Und der hat den Therapeuten, der nicht geschult war in diesen Belangen, auch mit toxischen Beziehungen oder mit toxischen Beziehungsmustern, da war die Schuldige schnell ausgemacht, und das war ich. Das hat sehr weh getan. Das war wie so, man liegt schon am Boden und bekommt noch mal einen Tritt verabreicht. Das hat auch ausgelöst, dass ich mich noch mehr selbst reflektiert habe und noch mehr versucht habe, seine Seite zu sehen. Denn natürlich, ich bin auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und diese Fehler und diese Schwächen, die standen bei dieser Paartherapie ganz klar im Vordergrund. Ich habe es dann auch abgebrochen. Genau. Ich habe es, aber wir waren wirklich 3 oder 4 Monate da, und irgendwann, das ging dann auch um Redezeit. Mein Ex konnte erzählen, wie er sich fühlt, wenn ich XY zu ihm sage, wenn ich ihn auf Dinge aufmerksam mache. Und meine Redezeit war sehr, sehr begrenzt. Genau, und ich musste das dann abbrechen. Und ich habe es auch abgebrochen, weil dann noch ein Umstand dazu kam. Das ist der Hauptgrund, warum ich angefragt habe, bei dem Podcast mitzumachen. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei mir schon eine potenziell lebensverkürzende Krankheit diagnostiziert, Krebs. Ich habe Riesenglück gehabt, dass das früh erkannt wurde. Ist vielleicht ein bisschen spooky, aber ich hatte komische Träume. Und was ich gelernt habe in meinem Leben, dass wenn das Bauchgefühl was sagt und wenn da etwas ist, das gehört werden will, dann sollte man drauf hören. Und das habe ich zum Glück gemacht. Es wurde früh erkannt. Und ich hatte wahnsinniges Glück, sage ich mal, dass das operativ entfernt werden konnte und mit einer Bestrahlung es auch getan war. Das hört sich jetzt lapidar an. Es sind ein paar Jahre her, seit das passiert ist. Ich kann aber sagen, dass in der Zeit, in der das passiert ist, das ist kein Spaziergang. Das ist eine schlimme Sache. Das ist emotional eine schlimme Sache und das ist für den Körper eine schlimme Sache. Und da kam dann eben noch dazu, dass meine Eltern bereits an Krebs verstorben sind. Das heißt, bei mir war da immer so ein Damoklesschwert da, weil wir haben viel Krebs in der Familie, auch Onkel, Tanten. Und wahrscheinlich war ich deswegen auch ein bisschen sensibilisiert mit diesen Träumen, dass ich dann wirklich hier in die Abklärung reingehe. Und wie gesagt, es wurde dann diagnostiziert und was dann passiert ist, ist, dass ich von meinem Ex-Freund keine Unterstützung bekommen habe. Ganz im Gegenteil. Ich wurde wirklich dazu angehalten, mich zusammenzureißen. Einer der Top-Sätze war zum Beispiel: Ich weiß ja, dass du Krebs hast, aber jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und tu nicht so. Ein anderer Spruch war, weil ich war am Anfang sehr durcheinander und hatte dann abgeklärt mit dem Arzt, ob Bestrahlung und Chemo, ob das das Gleiche ist. Ich hätte es eigentlich wissen müssen von meinen Eltern, aber wie gesagt, ich war wirklich sehr durcheinander und habe das abgeklärt und habe dann dankenswerterweise erfahren, dass das zwei verschiedene Dinge sind, also eben keine Chemo. Und mein Ex-Freund hat das quittiert mit dem Satz: Ich bin froh, dass du keine Chemo bekommst. Mit Glatze würdest du wirklich sehr komisch aussehen. Und ich denke mir das nicht aus. Und das kam, wie will ich sagen, das kam jetzt nicht in einem Streitgespräch oder irgendwie was. Das war wirklich eine normale Situation. Und auf einmal kam wie ein Pfeil, kam das wie angeschossen. Und ich war damals so durcheinander, wirklich sehr durcheinander und auch geschwächt, dass ich konnte mich da nicht wehren, ich konnte das noch nicht mal verarbeiten. Ich wusste, da ist irgendwas nicht richtig, aber ich konnte es nicht benennen. Eine ganz große Katastrophe für mich war auch, und das wollte ich in die Paartherapie mit reinnehmen, war der Tag, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ich hatte eine mehrstündige OP und kam nach Hause in die neue, muss ich sagen, gemeinsame Wohnung. Und mein Ex-Freund hat die Wohnung gelassen und ist auf eine Grillparty. Und ich war in dieser neuen Wohnung. Ich habe mich extrem allein gefühlt und auch verletzt und schwach. Ich durfte mich ja auch teilweise nicht bewegen. Und das eine war, dass ich heimkam und das Bett war nicht aufgebaut. Und aufgrund von der OP konnte ich mich dann nicht hinlegen. Ich wäre nicht mehr hochgekommen. Und ja, da musste ich mir irgendwas zum Sitzen suchen. Und er ist zu einem Bekannten gefahren. Ich muss sagen, er ging auch noch bei sich Möbel einpacken. Das muss ich auch sagen. Aber hinterher ging er noch bis abends 10, 11 auf eine Grillparty. Und ich habe dann in der Wohnung eine Panikattacke bekommen. Bin umgefallen, ja, oder habe mich fallen lassen. Er war nicht da und bin dann notfallmäßig ins Spital gekommen, weil sich die OP-Wunde, weil sich die Nähte gelöst hatten. Da musste da versorgt werden. Ja, und dann ging halt also das mit der Heilung ein bisschen, ja, länger, muss ich sagen. Genau. Er hat sich auch nie dafür entschuldigt, ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, hysterisch. Und was ich heute auch sagen kann, rückblickend, ist, dass jedes Mal und wirklich jedes Mal, wenn ich eine Schwäche gezeigt habe, dass er mich noch schwächer gemacht hat. Das kann ich ganz klar sagen. Und wenn ich diese Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe, mit ein bisschen Abstand angucke, es ist absolut entmenschlichend. Ich meine, das ist eine potenziell lebensverkürzende Krankheit. Und ich war ja da erst am Anfang von der ganzen Behandlung. Ich bin heute auch noch wirklich ziemlich eng im Screening drinne. Und als ich auf dem OP-Tisch lag, hat er Selfies von sich gemacht, wie fertig er aussieht vom Umzug und hat das gepostet. Und ich war gerade auf dem Tisch in Vollnarkose. Ich habe das erst später erfahren und ich war so sprachlos. Ich glaube, ich habe ihn erst 2 Jahre später drauf angesprochen. Das mag für manche wirklich total komisch klingen, aber da entwickeln sich Dynamiken. Die Krankheit, die hat mich geschwächt. Und also wenn jemand weiß oder einen Verwandte hat, die durch Bestrahlung durchgehen, das macht schwach. Ich bin eigentlich ein sehr energetischer Typ, ich bin ein Handlungstyp und auch, ja, hohes Energielevel. Aber da habe ich gelernt, wie schwach mein Körper sein kann. Also ich hatte damals wirklich Glück. Ich durfte noch 20, der Professor damals hatte mir gesagt, ich dürfte arbeiten, so viel ich wollte, so wie es mir gut tut. Und ich hatte damals in der Consulting-Firma, in der ich gearbeitet habe, einen super Chef, wobei seine Mutter auch Brustkrebs gehabt hatte. Und er hat mir wirklich alle Freiheiten gelassen. Das war vor Covid und ich durfte trotzdem zu Hause arbeiten, so viel ich wollte. Ich durfte mir die Meetings so legen, dass ich meinen Schlaf abhalten konnte und so weiter. Also wenigstens von dieser Seite her hatte ich absolutes Glück. Und was mich sehr traurig gemacht hat, auch in der Radiologie, da waren die Leute meistens zu zweit da. Hat mich kein einziges Mal gefahren, wenn ich irgendwo hin musste oder auch Einkäufe tätigen. Er hat zu mir gesagt, er muss arbeiten. Geht nicht. Und ich war so verschüchtert von dem allen. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich jetzt gerade als Opfer hin. Aber ich habe mich wirklich damals so gefühlt. Mein Anliegen war es wirklich, mir nicht anmerken zu lassen, dass irgendwas ist. Ich habe den Haushalt weitergeführt. Ich habe eingekauft, ich habe gekocht und habe mich zwischenzeitlich als mal hingelegt zum Schlafen und habe geguckt, dass ich zur Bestrahlung komme. Ja.
Und währenddessen hat aber ja er sich häufig auch als das Opfer dargestellt. Also wenn er Selfies macht, wie schlecht es ihm geht wegen eines Umzugs, während seine Partnerin gerade eine Krebsoperation hat, dann versucht er ja da schon sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, Mitleid anderer Menschen auf sich zu ziehen, die dann zu ihm sagen, Mensch, du Armer, jetzt hast du so geschuftet für den Umzug. Also er nutzt die Situation, die sich ihm bieten, um bei anderen Menschen Mitgefühl, Mitleid zu erhaschen, aber für dich bleibt da gar nichts übrig.
Genau. Es war auch, ist gut, dass du es ansprichst, weil zwei seiner Arbeitskollegen haben mir später erzählt, wie sehr, dass er ein paar Mal im Geschäft in Tränen ausgebrochen sei wegen mir, weil ich ihm so leid tat. Leider waren die Tränen versiegt, bis ich nach Hause kam. Und ja, das ist auch ein Muster gewesen. Das habe ich später dann auch bemerkt. Später war es dann vielleicht mal eine Grippe, die ich hatte, oder ich hatte Covid. Du hast davon ausgehen können, dass er was Schlimmeres hatte. Meine Leiden waren nie so viel wert wie seine Leiden. Und es war mir nicht gestattet, nicht zu funktionieren und oder Schwäche zu zeigen. Und zurückzukommen auf die Paartherapie. Ich habe die Paartherapie abgebrochen, als ich wollte diese Geschichte erzählen oder die Geschichte, das, was passiert ist, dass er mich nach der OP allein gelassen hat. Und der Therapeut hat mir das Wort abgeschnitten und hat mir dann noch mitgegeben, ich sei ein Machtmensch. Ich glaube, er wollte mir da was unterstellen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe dem Therapeuten gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier über irgendwas sprechen, dass ich den armen Mann gezwungen habe, die Wohnung zu Staub zu saugen oder sauber zu machen. Und ich komme nach Hause, kann mich nirgendwo hinlegen und werde allein gelassen, muss notfallmäßig ins Spital. Das kann doch nicht sein. Und dann hat er mich wieder unterbrochen, habe ich gesagt, wir sind fertig hier. Wir sind einfach fertig hier, ich mache das so nicht weiter. Ja.
Was hat das mit eurer Beziehung gemacht, Lisa? Wie hat dein Partner das aufgenommen? Er hat sich ja da sicherlich sehr bestätigt und im Recht gefühlt durch den Paartherapeuten.
Absolut, das hat ihn in eine sehr, sehr gute Position versetzt in Bezug auf unsere Beziehung. Zusätzlich durch die Schwächung, durch die Krankheit war mit mir, ich war so mit mir beschäftigt und so weiter und so fort. Und da wurde auch der Grundstein gelegt, wie die Beziehung weitergegangen ist. Also quasi, dass ich mich überreflektiert habe und er auch immer wieder gesagt hat oder reflektiert hat, was der Therapeut damals gesagt hat. Er hat dann auch mal jovial zu mir gesagt, ja, also er fand das dann auch schon ein bisschen hart von dem Therapeuten. Ich glaube, der war mehr auf der Seite des Mannes. Am liebsten hätte ich ihn angerufen, aber das ist alles nur Blabla und heiße Luft. Das sowas hat er immer nur gesagt, wenn er gemerkt hat, ich bin auf dem Absprung. Ja, es hat ihn in eine sehr gute Position versetzt. Deswegen Obacht. Wirklich Obacht, wenn man mit so einer Person in Paartherapie geht. Ja.
Und wie lief dann alles weiter bei euch, Lisa? Du hast ja gesagt, dass du da auch immer mehr von ihm im Stich gelassen wurdest, dass du trotzdem versucht hast, den Haushalt aufrechtzuerhalten, alles zu ermöglichen, vielleicht ein bisschen auch in der Hoffnung, darüber oder dafür Liebe zu erhalten, Anerkennung zu erhalten, zumindest eine gute Partnerin zu sein, so würde ich es vermuten. Ich möchte an alle Zuhörenden nochmal sagen, dass das sicherlich auf gar keinen Fall das Bild ist, das man von sich in so einer Situation zeichnen sollte und das nichts mit einer guten Partnerin zu tun hat, wenn sie sich nicht erlauben darf, auch krank zu sein und Fürsorge bekommt. Dennoch in solchen Beziehungen hat man ja häufig genau dieses Gefühl, ich muss leisten, 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 damit ich ein kleines bisschen Zuwendung bekomme, damit ich zumindest nicht noch mehr Probleme mache, als ohnehin schon da sind, weil man so reingezogen wird in diesen Schuldumkehrstrudel. Wie ging es dir damit, Lisa? Und warst du denn noch aus deiner Perspektive weiterhin für dich klar, dass diese Beziehung fortbestehen soll? Oder gab es da schon erste Zweifel und erste Ideen, diese Beziehung möglicherweise zu verlassen?
Nein, das kam erst später, diese Beziehung zu verlassen. Ich war ab einem gewissen Punkt, war ich wirklich davon überzeugt, dass ich eine Last bin. Also du hast es gerade wirklich sehr schön zusammengefasst. Ich war wirklich davon überzeugt, dass das ist jetzt wegen der Krankheit. Deswegen ist er so, eigentlich wäre er nicht so, er ist einfach überfordert. Und es ist halt auch, er hat mich mit einer Freundin ausgetauscht. Also ich hatte schon Freundinnen, das muss ich sagen, die gesagt haben, Sachen packen raus. Sobald du wieder Kraft hast, du musst da raus. Aber es gab natürlich auch, und das findet man natürlich auch viel in Selbsthilfebüchern und so weiter und so fort, dass so Krankheiten natürlich auch das Umfeld belasten. Und das stimmt, das ist ja noch nicht mal falsch. Als meine Eltern krank waren, habe ich auch gelitten. Das geht nicht spurlos an einem durch. Aber heute muss ich sagen, man hat wirklich noch die Wahl, belastet zu sein oder den anderen total in der Luft hängen zu lassen, weil man ja so belastet ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe es wirklich durchgezogen, habe den Haushalt gemacht. Ich konnte nicht alles machen. Also manchmal war ich so müde. Es war Sommer, da konnte ich die Blumen auf unserer Terrasse nicht gießen, habe ihm dann gefragt, kannst du die Blumen gießen? Dann macht das so und guckt auf seine leere Hand und sagt, steht nicht auf meiner Liste. Und ich muss sagen, ich habe meine Blumen sehr gerne und habe in der Zeit drei Pflänzchen verloren, weil er es nicht gießen wollte. Nicht sein Job. Genau. Und irgendwann hatte ich mich dann auch von der Krankheit erholt, wovon ich mich aber nicht erholt habe, das sehe ich jetzt im Rückblick auf Bildern, ist von der Beziehung. Die Beziehung hat angefangen an mir zu nagen. Also wenn ich Bilder angucke aus der Zeit, ich bin in 0, nix um Jahre gealtert. Meine Haut ist schlecht geworden, ich habe Augenringe gehabt, ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Und als das Schlimmste vorbei war mit der Krankheit, musste in Anführungszeichen auch das Sexleben natürlich wieder angekurbelt werden. Und da auch noch mal ein kleiner Exkurs. Also ich habe durch die Operation natürlich eine größere Narbe an der Brust. Es war eine brusterhaltende Operation, aber trotzdem, das ist nichts Kleines. Und ich wollte nicht, also wie kann ich das erklären? Vielleicht Frauen oder Menschen, die durch das Gleiche durch sind, können das nachvollziehen. Da, wo operiert wurde, das ist Kriegsgebiet, möchte ich das mal sagen. Das ist ganz empfindlich, da spielen auch die Emotionen einen Teil mit, aber das hat mir sehr viel später ein Arzt erklärt, auch das Ganze. Ich meine, da werden Nerven durchtrennt und so weiter und so fort. Das tut weh. Das ist sehr empfindlich. Und ich hatte ihn dann gebeten, dass er doch da bitte nicht hinfasst. Und seine Reaktion war, du musst dich so schnell wie möglich wieder an die Berührung gewöhnen, sonst geht das nicht. Ja, genau. Es war ein Verhandeln die ganze Zeit. Und was sich auch rausstellt, auch als ich mich auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, ziemlich schnell hat es sich so eingebürgert, das, was ich sage, das stimmt nicht. Also er hat die ganze Zeit an meiner Wahrnehmung hat er gedreht. Also eben der Schmerz zum Beispiel, wo ich gesagt habe, oder es tut weh, bitte fass da nicht hin. Nein, das ist nicht so, das ist im Kopf, da musst du drüber wegkommen, du musst dich dieser Sache stellen. Was Blödsinn ist, das kann ich jetzt später sagen, weil ich durfte ja noch nicht mal mehr richtige BHs tragen. Ich musste so Bustiers tragen, damit da bloß nichts an die Narbe drankommt und das nicht überstrapaziert wird. Genau. Also dann waren wir wieder beim Thema Sex. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, ich konnte da nicht so gut performen. War mit anderen Sachen beschäftigt und er ist teilweise 12, es ist nicht gelogen, 12, 17 Stunden am Wochenende mit dem Handy war er bei uns im Schlafzimmer mit geschlossener Türe. Und ich war so, ich hätte es, glaube ich, nicht verkraftet, wenn ich da reingegangen wäre und irgendwas gesehen hätte. Ich habe so getan, als würde ich das nicht sehen. Genau. So ging das weiter und wir haben uns zu so einem Katastrophenpärchen entwickelt, weil als ich dann auch wieder in meiner Kraft war, habe ich mir manche Dinge vorderhand nicht gefallen lassen. Also das heißt, wenn wirklich was Haarsträubendes kam von ihm, habe ich mich angefangen zu wehren. Ich wollte dann auch mal Dinge ausdiskutieren und nicht immer so stehen lassen, so auf die Tour. Ach, das Problem ist bei dir, Lisa. Jetzt überleg mal, wie du das wieder lösen kannst. Sondern ich habe zu ihm gesagt, wir sind ein Paar, wir müssen das gemeinsam lösen. Und da hat er sich dann ins Zimmer eingesperrt und hat die Kommunikation verweigert. Und so ist das wirklich in etwas, hat sich das in etwas verwandelt, wo fast täglich Streit war. Und heute frage ich mich, wie ich das durchgehalten habe. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich sagen musste, ich kann so nicht mehr weitermachen. Also ich habe tagsüber tadellos funktioniert. Ich weiß noch, irgendjemand hat in der Zeit zu mir gesagt, da war ich auch in einem Projekt, hat zu mir gesagt, ich habe selten eine so aufgeräumte Person wie dich getroffen. Da habe ich mir gedacht, ja, müsst mal nach Feierabend bei mir zu Hause vorbeischauen. Habe mir dann therapeutische Hilfe gesucht und ich habe dann auch wirklich rumtelefoniert, dass ich jemand finde, der es mit schwierigen Beziehungen da Bescheid weiß. Genau, und habe dann auch dankenswerterweise jemanden gefunden und habe mich in Therapie begeben.
War da für dich das Ziel, aus dieser Beziehung herauszufinden oder sie wieder zu verbessern? Mit welcher Absicht bist du dahin gegangen?
Ich bin mit der Absicht hingegangen, dass ich mich wieder fange, weil ich hatte mich verloren. Das habe ich ganz deutlich gespürt, dass da Stück für Stück Teile von mir weggeschnitten werden. Das war merklich. Und ich muss sagen, beim Kennenlerngespräch, also ich war wirklich in einem desolaten Zustand. Also als erstes wurde mal eine Depression diagnostiziert. Und es war auch jemand, der Diagnosen stellen durfte. Aber das war nur die Begleiterscheinung von alledem, was ich da durchgegangen bin. Und ich werde es nicht vergessen, der Therapeut hat dann auch hat mich nach dem Beziehungsstatus gefragt und auch nach der Beziehung. Und ich habe ein paar Sachen erwähnt. Und er hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, dass Sie etwas aufgeben dürfen und müssen, wenn es sie unglücklich macht oder besser gesagt, wenn es sie nicht glücklich macht. Und es war damals für mich wie eine fremde Sprache. Aber ich habe gedacht, von was redet der eigentlich? Glück, Glück. Ja, ich meine, das muss doch funktionieren und so weiter und so fort. Und wenn ich tue jetzt ein bisschen vorspulen, Jahre später habe ich mich getrennt. Und als er mich gefragt hatte, warum, habe ich gesagt, ich bin nicht glücklich und ich bin gegangen. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ich bin dahin gegangen, dass ich wieder auf Spur komme. Da war er gerade mal gar nicht Thema, sondern ich war Thema. Wie bekomme ich mich wieder hin? Genau. Wie bekomme ich wieder Freude am Leben? Wie kann ich wieder in den Sattel sitzen? Es hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre am Anfang sehr intensiv, zweimal pro Woche. Dann wöchentlich, dann irgendwann zweiwöchentlich und irgendwann war ich austherapiert. Und das war harte Arbeit, es war sehr harte Arbeit. Wie du dir denken kannst, da wurden auch Themen von vorher, wurden da besprochen, auch ob da vielleicht eine Konditionierung ist oder ob da irgendwas passiert ist, dass es mir ermöglicht hat, in so eine Beziehung einzusteigen und zu bleiben, natürlich. Und natürlich kamen da Sachen raus und das war kein Spaziergang. Und die Sache war, jedes Mal, wenn es mir schlecht ging und ich geweint habe, hat mein Ex gesagt, er habe Kopfweh, er könne jetzt nicht sprechen. Er hat mich auch einmal, hat er gesagt, als ich heimkam und nicht gut, es mir nicht gut ging, ich solle doch rausgehen, spazieren, ich würde ihn runterziehen. Ja.
Wie ist er generell mit dem Thema Therapie umgegangen? Also hat er Veränderungen bei dir gemerkt? Wie hat sich das so auf ihn ausgewirkt?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als am Anfang war er hell begeistert. Endlich merkst du, dass mit dir was nicht stimmt und du hast dir Hilfe gesucht. Also die erste Reaktion, die ersten paar Monate lang. Dann kam so eine mittlere Phase, wo er merkte, dass meine Angstzustände, ich hatte nach der Krankheit extreme Angstzustände zum Teil, dass die besser wurden, weil er hat zu mir gesagt, das belastet ihn, wenn ich so viel Angst habe. Ich weiß, ich sage das ein bisschen mit einem Unterton, aber es war immer dasselbe. Ich hatte etwas, das hat ihn tangiert. Er wollte das nicht, er wollte das weghaben. Eben dann kam so eine mittlere Zeit, wo auch unsere Beziehung besser wurde, wo wir dann auch in Ferien geflogen sind und so weiter und so fort. Und dann kam die Zeit, in der ich mich verändert habe, in der ich angefangen habe, Grenzen zu setzen und diese Grenzen zu belassen. Und dann war es nicht mehr gut. Ja. Dann kamen eben wieder diese Dinge, dass ich herausgefunden habe, dass er Pornos immer noch konsumiert. Und dann kamen auch noch andere Geschichten aus der Vergangenheit zutage, dass da in der Zeit, als wir uns kennenlernen, regelmäßige Besuche bei Prostituierten stattgefunden haben. Dann kam das noch alles, aber ich war dann schon so, und es war ein jahrelanger Prozess. Ich möchte das wirklich noch mal dazu sagen. Es hört sich jetzt an wie nach vorne gespult, aber ich habe gemerkt, dass ich in meine Kraft komme, wenn ich ihn ein bisschen auf der Seite lasse. Das war ganz, ganz wichtig. Und es hat ihm nicht gefallen und auch durch die ganze sexuelle Geschichte. Ich musste ja jahrelang gucken, dass ich genug Sex mit ihm habe, dass der Sex hart genug war, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Weil ich musste ja oder ich hatte ja lange Zeit Angst, dass er dann wegen mir wieder Pornos gucken muss, wenn ich ihn nicht befriedigen kann. Wie komisch das ist und dass das mit einer gesunden Beziehung nichts zu tun hat. Das hat eine Weile gedauert, dass ich mir das eingestehen kann, weil Ich war ziemlich lange der Überzeugung, wenn ich es besser probiere, wenn ich alles richtig mache, was sowieso nicht geht, aber wenn ich vieles richtig mache, wenn ich auf ihn eingehe, wenn ich mich besser reflektiere, dann wird er wieder dieser nette Mensch vom Anfang, wo auch so zuvorkommend war und so weiter und so fort. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an wie Playbook, aber es war wirklich so. Und als ich den Gedanken mal zulassen konnte, dass das Problem eventuell nicht nur auf meiner Seite ist, sondern dass es da einen Gegenpart gibt, der mir das Leben schwer macht, dann, das war ein Game Changer. Das hat wehgetan, das war ganz viel mit Trauer verbunden. Das, ich muss auch wirklich sagen, das hat Zeit gebraucht, um darüber wegzukommen, dass ich mich habe in die Irre führen lassen und sich das einzugestehen, dass man diese Macht nicht hat, diese Beziehung hinzubekommen, das braucht auch Mut, sich das einzugestehen. Und als ich gemerkt habe, dass mir seine, er hat es ja nie offensiv gesagt mit Drohungen, wenn du jetzt das nicht tust, gucke ich wieder Pornos oder rufe bei einer Prostituierten an oder weiß der Geier nicht was. Das hat er nicht gemacht, das war sehr viel subtiler. Als ich gemerkt habe, dass es mir egal ist, ob er jetzt Pornos guckt, als ich gemerkt habe, dass es mir egal ist, ob er sich wieder ein Prepaid-Handy holt, weil da konnte er wirklich sehr organisiert und fleißig sein. He? Also, da habe ich gemerkt, und jetzt kannst du gehen. Und jetzt tust du dich auch nicht mehr rechtfertigen, warum du gehst. Und da musste ich wirklich an den ersten Satz oder einer der ersten Fragen meines Therapeuten, meines ehemaligen Therapeuten denken, als er gesagt hatte, Sie wissen, dass Sie gehen dürfen, wenn jemand oder etwas Sie unglücklich macht oder sogar, wenn Sie nicht glücklich sind. Da habe ich an das gedacht und so habe ich es durchgezogen und ich bin gegangen und ich bereue es kein Stück.
Das heißt, du hast dich ja auch die ganze Zeit davor immer in einer Konkurrenz zu diesen anderen Frauen wiedergefunden, zu den Frauen im realen Leben, ne? Die jungen Mädels, die irgendwo mal zufällig mit am Tisch sitzen oder an ihm vorbeilaufen, die Pornodarstellerinnen aus den Filmen, die er sich anschaut und letztendlich ja auch die Prostituierten, zu denen er geht. Er hat dich ja immer wieder in diese Konkurrenzsituation gesetzt und du musstest in Anführungsstrichen performen, du musstest leisten, du musstest harten Sex mit ihm haben, um ihn davon abzuhalten, zu diesen anderen Mitteln für sich zu greifen, zu anderen Frauen zu gehen damit und sich dort die Befriedigung zu holen. Das hat ja einen ganz massiven Druck auf dich ausgeübt. Und
Absolut.
irgendwann, Lisa, konntest du den dann hinter dir lassen und sagen, es ist mir jetzt egal. Ich brauche mich diesem Druck nicht mehr zu fügen, sondern ich kann mich widersetzen, ich kann Grenzen setzen und ich kann für mich erkennen, dass das keine gesunde partnerschaftliche Sexualität ist, wo beide das bekommen oder sich auf etwas einigen, was für beide Seiten gut und in Ordnung ist und liebevoll ist miteinander.
Absolut. Das zum einen und zum anderen habe ich auch das Mitgefühl und das Mitleid, das ich mit ihm hatte. Ich habe mit ihm Mitleid empfunden, weil er diese Süchte oder ja, diese Gangart sich antrainiert hatte. Das war ein ganz starker Kleber, dieses Mitgefühl, diese Empathie für ihn. Das war etwas, was mich auch sehr lange gehalten hat und das war auch weg. Und anstatt mit ihm Empathie und Mitgefühl zu haben, habe ich es auf die Person gelenkt, die es verdient hat, und das war ich.
Lisa, ich finde es ganz spannend, wie du sagst, dass du dich aus dieser Beziehung dann rausgelöst hast, dass du dich priorisiert hast. Ich würde, bevor wir uns das näher anschauen, gerne noch mal eine Frage stellen, weil ich das gerade einen sehr spannenden Aspekt fand. Diese mehreren Handys, die du erwähnt hast, diese ja offenbar Versuche, Kontakte zu anderen Frauen, zu Prostituierten aufzunehmen, ohne dass du davon etwas erfährst. Wie kann ich mir das denn tatsächlich vorstellen? Magst du da noch ein bisschen erzählen?
Meinst du, wie ich davon Wind bekommen habe? Also ich war nie ich muss sagen, was ich mir nie angetan habe, ist bei ihm ans Handy zu gehen und so. Das war bei mir immer eine Grenze, weil ich weiß auch nicht, es war einfach eine Grenze für mich. Aber es war mal so, dass ich die Wohnung geputzt habe, unter anderem auch bei ihm im Büro den Schreibtisch geputzt und wie es der Zufall will, da war so ein Haufen mit Papieren und ich habe den geordnet Und dann fiel was runter und ich guck und sehe, das ist ein Prepaid-Handy-Vertrag. Und dann bin ich den Papierstoß noch weiter durch und dann kam noch einer zum Vorschein. Und vom Bauchgefühl her, ich wusste, was das zu bedeuten hat. Ich wusste es wirklich und ich habe ihn auch darauf angesprochen. Und dann hat er erst alles abgestritten. Aber ich meine, es war ja da, oder? Ja, sagt er, er muss, was hat er als erstes gesagt? Das war keine gute Ausrede, hat sie trotzdem gebracht. Er hat gesagt, ja, er muss bei kostenpflichtigen Nummern anrufen, zum Teil für den IT-Support und so weiter und so fort. Und sein Geschäftshandy ist da dafür gesperrt, deswegen braucht er das. Und ich wusste, dass das nicht stimmt, weil das hat er immer über mein Handy gemacht. Ich habe die Sperrung nicht drin. Ich habe ein privates Handy. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast jetzt, ich gebe dir jetzt noch eine Möglichkeit, das richtig zu sagen, sonst erkläre ich dir, was hier passiert. Und dann sagt er nein und er weiß jetzt überhaupt nicht, warum ich so ein Theater mache und so weiter. Dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt sage ich dir, was ich denke, was du da damit gemacht hast. Mit diesen Handys tust du Dinge, wo du nicht willst, dass sie zurückverfolgt werden können. Weder durch deinen Arbeitgeber noch durch mich. Und ich denke, es hat was mit Sex zu tun und ich denke, es hat was mit im Austausch mit Geld zu tun. So habe ich es wirklich gesagt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich muss mir das jetzt durch den Kopf gehen lassen und wenn dir das Probleme bereitet, kann ich dir jetzt nicht helfen. Ist in das Zimmer und hat sich eingeschlossen. So ist es passiert. Und wir haben dann auch später, ich bin dann 2 Tage zu einer Freundin gefahren, wieder heimgekommen und da war er sehr reumütig und hat dann in einer Aktion mit mir diese Verträge verbrannt und auch die SIM-Karten durchgeschnitten. Heute denke ich, ich frage mich, wie lange es ging, bis die nächste SIM-Karte da war, weil die Sache ist natürlich auch, wenn man, wie will ich sagen, wenn man Leuten ein Ultimatum stellt oder gerade Menschen, die so gestrickt sind, die auch gerne lügen oder nicht unbedingt die Wahrheit sagen und denken, sie sind im Recht, sie müssen ja lügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich möchte, dass du keine Pornos mehr schaust und er dann wieder Ja gesagt hätte, hätte ich ihn nur zu einem besseren Lügner gemacht. Man lernt ja, denn man, die ändern sich ja nichts. Sie werden nur besser darin, es zu verstecken oder auf einem selber zu übertragen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese verschiedenen Handyverträge gefunden habe, da hat es mir schon geschwant, dass das nicht besser wird und auch seine Reaktion wieder einmal. Ich kann dir nicht helfen, wenn dir es jetzt schlecht geht. Was ist denn das für eine Antwort? Ist ja völlig, naja, also so ist das auf jeden Fall gelaufen und ich war mir darüber im Klaren, auch wenn das diese große Geste war, guck, ich durchschneide die SIM-Karten, wusste ich im Inneren, es wird nicht lange dauern, bis der nächste Handyvertrag da ist er vielleicht nicht so doof und lässt es auf dem Tisch liegen und ja, macht es eben einfach besser. Ja. Beantwortet das deine Frage?
Ja, schon. Vielen Dank. Finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt der gesamten Geschichte. Jetzt würde ich aber trotzdem sehr gerne, Lisa, darauf schauen, wie du aus all dem rausgekommen bist, wie die Trennung verlaufen ist, wie auch er damit umgegangen ist, wie du dein neues Leben für dich entdeckt hast, all diese Themen. Was magst du da mit uns teilen?
Ja, also ich muss sagen, dass ich aus der ersten gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin und ein paar Monate für mich alleine war und wir dann wieder zusammengekommen sind. Ich weiß, es ist da zum die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber die Krux ist, wenn man dem nicht mehr ausgesetzt ist, geht es einem besser. Und wenn es einem besser geht, denkt man, man kann es dieses Mal besser machen und ja, die Beziehung besser gestalten. So sehe ich es heutzutage in der Rückschau. Und dann ist etwas passiert, was vielleicht in erster Hinsicht schlecht war, aber in der zweiten Hinsicht sehr gut. Und zwar bin ich mit ihm zusammengezogen wieder an einen Ort, den er ausgesucht hatte. Ich habe mir also meine alte Wohnung aufgegeben und bin ein ganzes Stück weiter weggezogen. Und am Anfang war das wunderschön. Also ich muss auch sagen, es war wirklich eine Traumwohnung und so weiter. Und die ersten 6 Wochen ging es gut. Und dann kam der erste Bruch. Und der sah so aus, dass er dann auf einmal keine Lust mehr hatte, die restlichen Kartons auszupacken. Er hatte keine Lust mehr, was mit mir zu unternehmen. Er ist nur seinen Hobbys nachgegangen und hat mich quasi alleine in der neuen Wohnung sitzen lassen. Und diesmal bin ich mit der Sache aber anders umgegangen. Ich habe es jedes Mal thematisiert und habe gesagt, wie kannst du das besser machen? Dann sagt er, nein, nein. Du musst noch lernen, du musst immer noch lernen, eine moderne Beziehung zu führen. Du musst dein Leben leben und nicht nur das Beziehungsleben. Da habe ich zum gesagt, ich lebe mein Leben, ich habe meine Hobbys, ich habe meine Freundinnen, meine Bekannten, meine Interessen, aber das Wir fehlt und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und seine Schwierigkeit war, dass er mich dieses Mal dann nicht blenden konnte, sondern ich dran geblieben bin. Das war nicht leicht, das war wieder tränenreich. Ich habe kleine Runden gedreht in Überreflexionen von meiner Seite. Ich habe auch wieder kurze Zeit das Spiel gespielt. Ich muss gucken, dass es mir wirklich top geht, denn dann ertrage ich die Beziehung. Also die ganze Hausarbeit war bei mir das Einkaufen, also natürlich dann auch der Sex. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, obwohl ich diesen großen Schritt mit ihm jetzt wiedergegangen bin und er mir, und damals hat er mir hoch und heilig gesprochen, dieses Mal wird alles anders. Und obwohl ich dieses Zugeständnis gemacht habe und dieses Mal geht es mir ja gut, ich habe diese Krankheit nicht. Ich kann mich nicht hinterfragen, ob ich im Moment irgendwie was verkehrt mache oder so. Es geht mir gut. Und nach einer kurzen Zeit, wo ich wieder versucht habe, den Status quo aufrechtzuerhalten, habe ich gemerkt, die Lisa verschwindet wieder. Sie verschwindet. Sie macht alles so, wie er es möchte. Und auch er war anders dieses Mal und zwar sehr bestimmter durch das, weil er gemerkt hat, es kommt Gegenwehr, hat er angefangen, mich zu kontrollieren. Nicht, wo ich bin oder selbiges, sondern er hat meine Finanzen kontrollieren möchten. Warum, weiß ich auch nicht, aber das war immer so ein Punkt bei ihm, die Finanzen. Zum anderen hat er mir Szenen gemacht, wenn nach dem Kochen die Küche dreckig war. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich so eine Schlampe, also eine Party mit Ketchup gemacht habe oder mit Tomatensauce, sondern irgendwie, dass die Blenden irgendwie verklebt waren. Also normale Schmutzflecken, da sagt er, er möchte das so nicht haben. Er hat mir gesagt, wie schnell ich die Messer abzutrocknen habe. Also ich habe gemerkt, je mehr ich größer werde, desto mehr möchte er mich kleiner machen. Und dieses Mal konnte und wollte ich nicht weggucken. Und das zweite Zusammenleben war sehr kurz. Und eines Tages hab ich zu ihm gesagt, das funktioniert nicht, das läuft nicht, ich werde gehen. Und das Lustige war, dass er so getan hatte, als hätte er es nicht gehört. Also er hat es wirklich, er ist da wirklich so auf die Tour, ja. Ich glaube, er hat es mir einfach nicht zugetraut. Er hat gedacht, wenn ich jetzt wieder so tue, als wäre nichts, dann glaubt sie mir das auch wieder. Und so war er dann relativ überrascht, als ich ihm gesagt habe, ich habe die neue Wohnung und das ist mein Auszugstermin. Es war schwierig. Ich habe das sehr sanft gemacht. Ich habe auch in der Zeit geguckt, dass ich ihn nicht verärgere, weil auch wenn er mir gegenüber, also das Höchste, was er mal gemacht hat, war mich zu schubsen oder mir was hinterher zu werfen. Er ist ansonsten nie körperlich gewalttätig geworden, aber ich hatte ein blödes Bauchgefühl. Ich habe es sehr vorsichtig gemacht. Ich bin sehr freundlich mit ihm geblieben. Grey, und auch dieses Grey Rocking habe ich gemacht, wobei ich sagen muss, das ist unfassbar anstrengend, weil von ihm kamen auch viele Vorwürfe, wie ich unsere Beziehung zerrüttet habe und so weiter und so fort, wie ich alles kaputt gemacht hätte. Und da ruhig zu bleiben, das ist wirklich Körperbeherrschung. Aber ich bin gegangen und dies, was dieses Mal wirklich anders war, war, ich musste mich nicht beherrschen, um ihn nicht anzurufen. Ich war froh, war ich draußen. Und durch das, weil ich ich sage es mal so, gearbeitet hatte wie ein Ackergaul. Also ich habe ja den ganzen Haushalt gemacht. Ich habe mir selbst antrainiert, Dübellöcher zu bohren. Ich kann große Transporter fahren. Er war ja dafür nicht verfügbar als bei den Umzügen. Ist das jetzt nicht so ins Gewicht gefallen, dass der männliche Part fehlt? Nichts gegen die Männer, aber dieses Mal bin ich wirklich sehr selbstbestimmt umgezogen und es fühlt sich gut an. Es gibt die Phasen, wo ich mir noch ein schlechtes Gewissen mache. Ich möchte das vorausschieben. Ich habe mir aber ganz klar gesagt, dass sollte ich wieder den Anflug bekommen, dass ich es mir so hindrehe, dass er das arme Opfer ist und dass ich ihn schlecht behandelt habe, da würde ich mir Hilfe holen. Ich glaube aber, dass das Risiko im Moment sehr überschaubar ist.
Wie ist es denn zwischen oder nach der ersten Trennung dazu gekommen, dass ihr überhaupt noch einmal ein Paar geworden seid?
Ich kann nicht mehr sagen, es kann sogar sein, dass ich Kontakt aufgenommen habe und gefragt habe, wie es ihm geht. Ja, das kann wirklich sehr gut sein. Auf jeden Fall kam der Kontakt dann wirklich sehr schnell wieder zustande über den Sex. Genau. Und dann hatten wir mal eine Weile so eine quasi Fernbeziehung. Aber das ging wirklich so problemlos. Also wie auf den Schalter gedrückt. Ja. Weil aufzuarbeiten gab es nie etwas. Ich für meinen Teil hatte mir abgewöhnt, irgendwas aufzulösen. Die Gespräche sind furchtbar mit so einem Menschen. Erstens mal kommt es als Boomerang zurück, die Schuld. Und zweitens werden dann irgendwelche Scharaden gemacht, dass es im Moment jetzt gar nicht um das geht oder die Person gegenüber sagt einem, welche Wörter man benutzen darf und welche nicht. Bei ihm war es zum Beispiel, dass er gesagt hat, ich dürfe die Worte immer und nie nicht benutzen. Kleine Klammer auf, ja schon. Und ich hatte mir das abgewöhnt. Deswegen, ich war damals wahrscheinlich noch einsam und bin auch wirklich an ihm gehangen. Ich kann das nicht von der Hand weisen, dass ich diesen Menschen sehr, sehr lange geliebt habe von meiner Seite. Und ich mir heute davon überzeugt bin, dass das von seiner Seite nicht so war. Genau.
Also du wolltest dann auch selbst, dass es beim zweiten Versuch funktioniert und hast dran geglaubt.
Ich habe dran geglaubt, ich habe sogar meine Wohnung, ich hatte eine schöne Wohnung und hatte mich auch gut etabliert. Ich habe das alles dafür aufgegeben. Das Gute daran war aber wirklich, bei mir war wirklich noch dieser Restzweifel da. Kamen die Querelen, war er so gemein zu mir, nenne ich das jetzt mal, aufgrund von dem Stress wegen der Krankheit oder weil ich eben, wie will ich sagen, instabil war in dieser Zeit, ob das so arg tangiert hat. Und dieses Mal kann ich wirklich sagen, da war keine Krankheit da. Ich war psychisch top und da konnte ich es mir dann nicht mehr schön lügen und die Verantwortung nur auf mich nehmen. Da habe ich gemerkt, da ist ein Fehler in dem System drinne und ich konnte dann auch Frieden für mich schließen. Dieses schlechte Gewissen ging weg und deswegen konnte ich es auch beim zweiten Mal sagen: Okay, wir haben es versucht. Versuch war doof. Ich gehe jetzt. Genau.
Wie geht's dir heute damit, Lisa?
Es geht mir gut, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, ich muss auch sagen, in der Rückschau und durch das, weil manches wirklich schon länger her ist, sagt sich manches leicht. Aber so Stationen, die wirklich schwierig waren, waren zum Beispiel das mir eingestehen, dass der Mann mich wahrscheinlich nie geliebt hat. Das tut weh. Und die Trauer muss man zulassen, das finde zumindest ich, sonst kommt man nämlich nicht drüber weg. Das hat wehgetan, es hat mir auch wehgetan zu wissen, dass er mich wahrscheinlich sehr viel und sehr lange angelogen hat. Und es hat mir wehgetan zu sehen, dass ich mein Wertesystem wirklich und meine Grenzen wirklich für diesen Menschen über Bord geschmissen habe. Das musste ich mir erstmal selber verzeihen, wenn ich das so sagen darf. Und es war ein langer Prozess und heute bin ich an einem Ort, wo ich sage, ich bin froh, dass ich gesund bin. Ich bin happy in meiner Wohnung. Ich habe einen Menschen kennengelernt, den ich sehr mag. Das bin ich selber. Das hört sich kitschig an, aber ich glaube, ich bin heute nicht mehr in der Situation, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt in eine Beziehung gehen, damit ich das Leben ertrage oder dass ich weniger einsam bin. Ich komme gut mit mir klar Und ansonsten wie jeder andere Mensch auch. Das Leben schmeißt dann manchmal Knüppel zwischen die Beine. Aber ich habe keine Lust, ihn anzurufen. Und ich muss sagen, nachdem ich ausgezogen war, wie gesagt, dieses schlechte Gewissen zum Teil, wo ich aber dann auch gleich einen Reality-Check gemacht habe, woher rührt dieses schlechte Gewissen und auch geguckt habe, wie die Beziehung abgelaufen ist. Und dann hat sich das relativ schnell erledigt. Also um dir zu sagen, es geht mir jetzt gut. Ja.
Schön, das freut mich sehr zu hören, Lisa. Gibt es noch einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der dir noch wichtig wäre zu erwähnen?
Ja, das gibt es, und zwar in Bezug auf die Krankheit. Manche Menschen nehmen einem nicht ernst, wenn man Bedenken hat, dass man krank ist. Sie spielen das runter und sie spielen auch runter, wie will ich sagen, dass da etwas sein könnte. Und ich möchte wirklich dazu aufrufen, wenn ihr Menschen in eurem Leben habt, die das runterspielen, schaut zu euch, lasst das angucken und lasst euch nicht irgendwas erzählen oder eure Wahrnehmung wegnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig und manchmal auch matchentscheidend, wenn es eine schlimmere Krankheit ist. Das ist wirklich etwas, was ich mitgeben möchte, weil diese Menschen, dieser Schlag Menschen, sind sich immer wichtiger, als du es jemals sein könntest. Und deswegen sind deine Belange auch nicht schlimm und auch nicht wichtig. Hör drauf und geh trotzdem zur Abklärung und nimm dich ernst. Das möchte ich nochmals ganz klar sagen.
Dankeschön, Lisa. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort und ein ganz großartiger Appell an alle da draußen. Achtet in allen Belangen gut auf euch selbst. Dankeschön. Vielen Dank, Lisa, dass du so mutig warst und uns deine Geschichte hier im Podcast erzählt hast. Ich greife jetzt einige Aspekte aus toxischen Beziehungen heraus, die entweder anhand voriger Geschichten im Podcast noch nicht erläutert worden sind oder die in Lisas Erzählung besonders deutlich werden. Dies bedeutet keinesfalls, dass andere Aspekte bei Lisa weniger stark ausgeprägt waren oder weniger belastet gewesen sind als die, die ich jetzt hier auswählen werde. Ganz zentral ist allerdings der Aspekt, wie Lisas Partner mit ihrer Krankheit umgegangen ist. Eine Partnerschaft bedeutet normalerweise ja, dass man sich auch in schwierigen Zeiten aufeinander verlassen kann. Wenn einer erkrankt, dann ist der andere da, gibt Halt und Unterstützung. Bei Lisa war es genau andersherum. Sie durfte nicht krank sein, sie musste weiterhin funktionieren. Als sie nach ihrer Operation nach Hause kam, ließ er sie im Umzugschaos allein und ging lieber auf eine Grillparty. Sie konnte sich nach der Narkose nicht hinlegen, nicht ausruhen, und sie bekam eine Panikattacke, in deren Folge sich dann ihre Wunde öffnete. Und Lisa musste notfallmäßig erneut ins Krankenhaus. Anstatt nun endlich einzusehen, dass Lisa ihn gerade brauchte, bekam sie von ihm den Stempel hysterisch verpasst. Sätze wie »Jetzt reiß dich mal zusammen« oder »Mit Glatze würdest du wirklich komisch aussehen« zeigen, wie wenig ernst er ihre Not nahm und wie sehr er sich um sich selbst kümmerte und permanent um sich selbst kreiste. Wie es Lisa ging, was sie brauchte, was helfen würde, davon war keine Rede. Statt Mitgefühl zu zeigen, machte er sich selbst zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und so kam es, dass während Lisa operiert wurde, er Selfies von sich postete, wie schlecht es ihm wegen des Umzugs gehe und wie erschöpft er doch sei. Dass er seine Partnerin nach der Operation alleine in eine halbfertige Wohnung setzte und lieber Party machte, statt ihr Tee zu kochen, hat er in der Story wohl vergessen zu erwähnen. Wichtiger war ihm, dass Außenstehende Mitleid mit ihm haben, während Lisa selbst geschwächt und allein zurückblieb. Auch ihre körperlichen Grenzen nach der überstandenen Behandlung ignorierte er. Schlimmer noch, er sprach ihr ihre Wahrnehmung, ihren Schmerz ab. Ganz schnell sollte Lisa wieder sexuell zur Verfügung stehen. Und sie bat darum, dass er die Narbe an ihrer Brust nicht berührt, weil sie Schmerzen hatte. Doch er drängte sie, sich so schnell wie möglich wieder daran gewöhnen zu müssen, dass das alles normal sei und sie sich das einbildete. Das ist eine massive Respektlosigkeit gegenüber Lisas Körper, Lisas Selbstbestimmung und ihren Emotionen gegenüber. Alles musste sich seinen Bedürfnissen unterordnen und das ist nicht in Ordnung. Was wir hier sehen, ist ein Muster, das in vielen toxischen Beziehungen vorkommt. Die eigenen Bedürfnisse werden immer wichtiger genommen als die des anderen. Nach außen zeigt er sich als der Belastete, als der, der so sehr leidet, der so in Sorge um seine Partnerin ist. Aber seine wahre Sorge hingegen gilt vielmehr den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und ob Lisa diesen wohl schnell wieder nachkommen können würde. Eine gesunde Partnerschaft würde bedeuten, dass man weiß, auch wenn ich morgen im Rollstuhl sitze, der andere wird mich versorgen, er wird für mich da sein, den Rollstuhl schieben. In Lisas Fall wäre das wohl anders gewesen. Im besten Fall hätte er sie im Rollstuhl einfach stehen lassen. Im schlimmsten Fall womöglich den nächstbesten Abhang hinuntergeschoben und anschließend noch Mitgefühl von anderen dafür eingefordert, dass er seine Partnerin verloren hat. Furchtbar. Aber dieses Bild macht klar, wie entmenschlichend sein Verhalten für Lisa war. Sie kämpfte mit einer lebensbedrohlichen Krankheit und gleichzeitig wurde sie von dem Menschen, der ihr am nächsten stand, nicht gestützt, sondern weiter geschwächt. Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Aspekt in Lisas Geschichte, dem generellen Umgang mit Sexualität, mit seiner Pornosucht und den vielen Lügen, die damit verbunden waren. Zunächst wusste Lisa ja gar nichts von seinem Konsum. Sie erlebte nur, dass Intimität zwischen ihnen kaum möglich war. Er erklärte ihr, er sei nervös und unerfahren. Und erst nach Arztbesuchen und vielen, vielen Gesprächen kam heraus, dass er seit Jahren mehrere Stunden täglich Pornos konsumierte. Das hatte ihn so abgestumpft, dass er mit einer realen Partnerin kaum in der Lage war, sexuelle Nähe zuzulassen. Für Lisa war das ein Schock und zugleich ein massiver Vertrauensbruch. Im weiteren Verlauf versprach er ihr, damit aufzuhören. Und dieses Versprechen brach er wieder und wieder. Als Lisa ihn damit konfrontierte, lenkte er meist ab, sagte Sätze wie, ja, wir haben ja nie richtig darüber gesprochen. Das ist eine typische Spitzfindigkeit, die wir auch in anderen toxischen Beziehungen sehen. Statt Verantwortung zu übernehmen, wird die Schuld verschoben. Auch das Thema mit den Prepaid-SIM-Karten passt hier gut rein. Lisa fand diese Verträge, die er heimlich abgeschlossen hatte und vermutlich all das, um Kontakte zu Prostituierten aufzunehmen oder Ähnliches zu tun. Zuerst bestritt er wieder alles, dann erfand er fadenscheinige Ausreden dafür. Und wieder ging es darum, die Wahrheit zu vertuschen und Lisa im Unklaren zu lassen. Und letztendlich dann erklärte er sich bereit, mit ihr gemeinsam diese Verträge zu vernichten, die SIM-Karten zu zerschneiden. Und Lisa wusste aber, dass es ein leichtes war, einfach eine neue zu besorgen. Für Lisa bedeutete aber all das ständigen Druck. Sie hatte das Gefühl, ihn sexuell zufriedenstellen zu müssen, um zu verhindern, dass er sich wieder Pornos oder anderen Frauen zuwandte. Damit stand sie also in einer ständigen Konkurrenz zu jungen Frauen im Café, zu Pornodarstellerinnen, zu Prostituierten. Und dieses Gefühl, nie zu genügen, hat ihr Selbstwertgefühl tief erschüttert. In gesunden Beziehungen ist Sexualität ein Ausdruck von Nähe, Zärtlichkeit, gegenseitigem Einverständnis. Bei Lisa war Sexualität verbunden mit Druck, Lügen und Täuschung. Und das verdeutlicht, dass es nicht um ein gemeinsames Miteinander ging, sondern darum, dass er seine eigenen Bedürfnisse auf ihre Kosten verfolgte und alles daran setzte, seine eigentlichen Beweggründe vor Lisa zu verbergen. Ein weiteres Muster wird durch Lisas Krankheit ebenfalls deutlich, das Gefühl, eine Last zu sein. Schon während ihrer Krankheit versuchte sie, so normal wie möglich zu funktionieren. Lisa führte den Haushalt, sie ging einkaufen, kochte, kümmerte sich um alles, obwohl sie geschwächt war, obwohl sie eigentlich Ruhe gebraucht hätte. Sie wollte nicht, dass er sich belastet fühlt. Das zeigt, wie stark sie in der Rolle war, alles leisten zu müssen, um nicht zusätzliche Probleme zu machen. Gleichzeitig vermittelte er ihr immer wieder, dass sie zu anspruchsvoll, zu belastend, zu viel sei. Wenn Lisa schwach war, wenn sie weinte, wenn sie Angst hatte, machte er ihr klar, dass er das nicht ertragen könne. Wenn sie über ihre Gefühle sprach, stoppte er sie mit der Aussage, er habe Kopfweh und er könne sich damit jetzt nicht weiter belasten. Damit wurde jedes Bedürfnis von ihr abgewertet, während er wieder mal seine eigenen Leiden betonte und sie zum Schweigen brachte. Lisa beschrieb selbst, dass sie dachte, wenn sie nur genug macht, wenn sie nur stark genug ist, dann wird er vielleicht wieder so nett und zugewandt wie am Anfang. Doch das bleibt ein Trugschluss. Stattdessen wurde Lisa in eine Spirale aus Selbstzweifeln und Überforderung gezogen. Durch solche Dynamiken entsteht oft eine Art Abhängigkeit, die man auch Traumabonding nennt. Das bedeutet, dass die betroffene Person immer wieder versucht, durch noch mehr Anstrengung und Anpassung wenigstens ein kleines bisschen Zuwendung zu bekommen. Und oft gelingt das auch. Dieses Muster kennen viele, die in toxischen Beziehungen leben. Sie leisten immer mehr in der Hoffnung, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Und sie verlieren dabei nach und nach den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen. Sicherlich interessiert viele von euch auch, dass wir noch einmal darauf schauen, was Lisas Beweggründe waren, nach einer Trennung überhaupt noch einmal in diese Beziehung zurückzukehren. Wenn wir die Dynamik genauer betrachten, wird klar, wie diese Rückkehr zu erklären ist. Ein großer Teil liegt an dem gerade erwähnten Traumabonding. Die ständige Abwechslung von Abwertung und kleinen Momenten der Nähe schafft eine emotionale Abhängigkeit. Dazu kommt der Aspekt, selbst durch in Anführungsstrichen besseres Verhalten dazu beitragen zu können, dass es wieder so wird wie vorher. Und schon ein kurzer Lichtblick reicht dann aus, um die Hoffnung zu nähren, es könnte doch wieder alles schön werden, es könnte sich doch wieder verbessern. Lisas Partner versprach hoch und heilig, diesmal wird alles anders. Und diese Worte sind mächtig, gerade dann, wenn man sich nach Sicherheit sehnt. Ein weiterer Faktor ist die Entlastung, die entsteht, wenn man eine Weile Abstand hat. Sobald man nicht mehr täglich mit den Abwertungen konfrontiert ist, verblassen die Erinnerungen an die schlimmsten Momente. Man denkt, dass es vielleicht doch wieder funktionieren könnte, wenn man selbst nur alles richtig macht, besser als zuvor. Und bei Lisa kam noch ein weiterer Aspekt hinzu. Sie hatte das Gefühl, der erste Beziehungsversuch sei auch an ihrer Krankheit gescheitert. Ihr Partner hatte ihr diese Schuld ja permanent zugeschoben. Deshalb glaubte Lisa daran, dass sie nun als körperlich gesunde und mental gefestigte Person in der Lage sein würde, mit ihm eine bessere Beziehung zu führen. All das zeigt, wie stark die emotionale Verstrickung in solchen Beziehungen sein kann. Liebe, Empathie und der Blick auf die wenigen schönen Momente werden dann zu einem Kleber, der hält, bis man irgendwann erkennt, dass echte Veränderung nicht passiert ist. Abschließend möchte ich noch einmal die Muster zusammenfassen, die bei Krankheit im Kontext toxischer Beziehungen besonders deutlich werden und die wir an Lisas Geschichte gut erkennen können. Erstens wird Krankheit zur Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Immer wenn die Situation es ihm unmöglich machte, selbst etwas Schlimmeres zu haben, blieb ihm nur noch übrig, Lisas Bedürfnisse abzuwerten. Und dann zerstört Krankheit die Funktion des Partners. Lisa konnte seine Bedürfnisse eine Zeit lang nicht zuverlässig bedienen. Sie brauchte selbst Unterstützung. Und für ihn bedeutete das, dass sie ihren Wert verlor. Statt Verständnis zu zeigen, erwartete er von ihr, trotz Operation weiterhin voll zu funktionieren. Dann passt Krankheit auch oft nicht zum gewünschten Selbst- und Außenbild. Menschen wie Lisas Partner legen oft einen ganz, ganz großen Wert darauf, dass die Außenwirkung makellos ist. Attraktiv, erfolgreich, stark. Ein kranker Partner bedroht dieses Bild. Und das zeigt sich dann auch wieder in Bemerkungen wie »Mit Glatze würdest du komisch aussehen«. Das sind Sätze, die nichts, aber auch gar nichts mit Mitgefühl und Empathie zu tun haben. Und bleiben wir mal kurz beim Thema Empathiedefizit. Lisas Partner konnte intellektuell erfassen, dass sie litt, aber er spürte es nicht mit. Als sie Angst hatte oder weinte, blockte er das ab. Er machte ihre Gefühle unsichtbar für sich. Eine ausgeprägte emotionale Unreife, die sich dann darin zeigt, dass er ständig selbst umsorgt werden wollte, statt je echte Fürsorge geben zu können. Und als letztes Element kommt die typische Schuldumkehr und Abwertung dazu. Nach dem Notfall nannte er Lisa hysterisch. Immer wieder bekam sie zu hören, sie sei zu empfindlich, zu belastend, zu dies, zu das. Auf diese Weise musste er sich nicht mit seiner eigenen Verantwortung auseinandersetzen, sondern Lisa bekam den riesigen Batzen der Schuld zugeschoben. Krankheit stellt in einer gesunden Beziehung trotz aller Belastungen eine Einladung zu Fürsorge und Nähe dar. In Lisas Beziehung hingegen wurde sie zur Bedrohung für sein Selbstbild, seine Kontrolle, seine Bedürfnisbefriedigung. Und so erlebte Lisa in einer Zeit, in der sie am meisten Halt gebraucht hätte, zusätzliche Entwertung und Schwächung. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dafür, dass du dich für die Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen interessierst. Bitte sei so lieb und abonniere den Podcast und hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar, am liebsten beides. Was hat dich an der heutigen Folge am meisten bewegt? Was möchtest du Lisa vielleicht mit auf den Weg geben? Oder zu welchem Aspekt toxischer Beziehungen wünschst du dir vielleicht eine eigene Folge von mir? Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Möchtest du mit mir über deine ganz persönlichen Erfahrungen sprechen? Über den Link in den Shownotes kannst du dir deine kostenfreie 30-minütige professionelle Ersteinschätzung zu deiner Situation sichern. Unverbindlich und individuell auf dich zugeschnitten. Wir sprechen über deine aktuelle Lage und über die nächsten Schritte. Einfach auf den Link klicken und den Termin buchen und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Auf meiner Webseite findest du außerdem einen Link zu meiner Mutpost. Das ist mein Impuls-Newsletter, der dir regelmäßig eine Portion Mut für jeden neuen Schritt schenkt. Du bekommst praktische Impulse aus meinen Coachings, kleine Selbstcoaching-Methoden für den Alltag und inspirierende Denkanstöße speziell für Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Den Link zur Anmeldung findest du ebenfalls in den Shownotes. Und hast du selbst schon einmal darüber nachgedacht, genau wie Lisa oder Miriam, wie Juna oder Maria, deine eigene Geschichte hier im Podcast zu teilen? Das kann eine Erfahrung aus einer Partnerschaft sein, mit einem Elternteil, im Job oder auch aus einer Freundschaft. Und weil ich kürzlich diese Fragen in zwei Vorgesprächen zum Podcast hatte, du bekommst ein Pseudonym und dein echter Name wird nicht veröffentlicht. Und selbstverständlich ist die Teilnahme am Podcast für dich kostenlos. Also genauso wie die Ersteinschätzung, die ich dir ebenfalls sehr, sehr gerne kostenfrei anbiete. Wenn du also deine Geschichte hier teilen möchtest, dann schreib mir einfach an podcast@narzissmus-coach.de eine E-Mail und wir besprechen ganz in Ruhe alle Details. Die nächste Folge erscheint wie immer in 14 Tagen. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis dahin alles Liebe, deine Jennifer.